So, hallo und herzlich willkommen zu einer letzten Folge zu unserem Jasmin-Reihe. Ich habe mal so ein bisschen geschaut und habe gesehen, dass wir im Laufe der Jasmin-Reihe einige Leute verloren haben. zumindest zum aktuellen Zeitpunkt, ne, haben wir in der Anfangszeit von der Jasmin-Reihe noch so um die 500 bis 800 Leute gehabt. Später dann hat sich der harte Kern rausgeschält. Was aber erfreulich ist, und dafür bin ich euch sehr dankbar, dass, obwohl deutlich weniger die Folgen gehört haben, wir deutlich mehr Likes haben. Und das freut mich natürlich sehr, weil das eben auch wichtig ist. Also freue mich immer sehr, wenn ihr Kommentare schreibt, wenn ihr Likes macht, wenn ihr das teilt, weil das natürlich sehr gut ist, für den Algorithmus gesehen zu werden. Also auch wenn ihr andere Podcasts hört, wenn ihr andere Praxen verfolgt, wenn ihr deren Content im Facebook, Instagram oder so seht, immer liken, wenn ihr das könnt, und kommentieren, wenn ihr was schön gefunden habt, ne? Und auch teilen. Grundsätzlich tatsächlich sind auch negative Kommentare gut, bedauerlicherweise, für den Algorithmus, ne? Aber ja, das ist sicherlich dann besser, wenn wir Kritiken oder Verbesserungen im Podcast lieber per E-Mail austauschen als öffentlich. Genau. Heute wäre ja der tuberkulare Teil, das heißt, ich müsste euch in irgendeiner Form natürlich heute manipulieren dazu. Keine Ahnung, mir Geld zu schicken, meine Sachen zu teilen. Also heute müssten wir irgendeinen manipulativen Aufruf machen. Ist aber leider nicht mein Ding. So, bleiben wir auf der Psora-Ebene, dass ich mache, was mir Spaß macht, und ich hoffe, dass es euch gefällt. Und wenn es euch nicht gefällt, ist auch gut, ne? Diese Selbstzentriertheit der Psora, ne? Ich bleibe oft dem Thema treu und werde euch da jetzt nicht mit manipulativen Themen beglücken, obwohl natürlich auch das jetzt eine manipulative Rede sein könnte, ne? Dass ich behaupte, ich wäre psorisch, aber das ein manipulativer Vorteil ist des tuberkularen Miasmas, weil ich euch vorgaukle, dass ich psorisch wäre, obwohl ich tuberkular bin. Wobei natürlich auch das jetzt eine Finte sein kann, um zu entkräften, dass ich tatsächlich tuberkular bin, aber natürlich jetzt so tun wir, als wenn ich das nicht wäre. Genau, nein, das habe ich mir als Anfang überlegt, und dann ein bisschen auch klar zu machen, in welchen Verstrickungen sich die Tuberkularen oft selbst auch befinden. Fand ich ein gutes Beispiel, dass wir diese Einleitung gewählt. Grundsätzlich haben wir alle Miasmen in uns, ne? Und das Manipulieren ist in der Psora eben auch vorhanden. Deshalb ist ja das Tuberkulare ein Mix aus Psora und Syphilis. Ne? Von anderen gemocht zu werden und dafür etwas zu tun, ist primär psorisch. Und deswegen ist das Manipulieren auf diese Art und Weise, ne, in fast allen Miasmen vorhanden, auf ihre Art und Weise, auch im Psychotischen, ne, nach außen hin gut dazustehen, anderen nur das zu zeigen, was gut von mir ist, ne? Hat diese psychotischen Eigenschaften von entweder einer Fassade, ne, das ist dann mehr keine emotionelle oder gemocht werden, sondern es ist eine professionelle Fassade. Ich gebe extrem viel Leistung, damit ich Anerkennung bekomme. Ne. Also insofern ist das Manipulative gar nicht im Kern nur das Tuberkulare beim Tuberkularen. Und das wird heute der Unterschied nachher sein, kommt immer die syphilitische Anteile mit rein. Das heißt, wir haben immer was Destruktives. Auch hier haben wir verschiedene Seiten, ne. Beim Tuberkularen haben wir, andersrum als bei der Syphilis, ich hole noch meine Erinnerung, ne, bei der Syphilis hatten wir diese extreme Erschöpfung, ne, als Endzustand, diese Passivität, diese Hoffnungslosigkeit und all das. Ne, das ist der Endzustand von der Syphilis. Erst bin ich aggressiv, impulsiv, ne, und am Schluss gebe ich auf. Ne. Und beim Tuberkularen haben wir genau das auch so, dass wir auch am Anfang die Überaktivität haben und gegen Ende das Runtergerockte. Tuberkular hat wie Syphilis am Ende ja diesen destruktiven Verlauf und die extreme Erschöpfung. Das Einzige, was wirklich ein großer Unterschied ist, dann nachher auch körperlich, ist, dass diese Rastlosigkeit und Unruhe, sei das geistig, emotional oder physisch, nicht zur Ruhe kommt. Also die sind extrem erschöpft, trotzdem kommen sie nicht zur Ruhe. Das heißt, beim Syphilitischen haben wir irgendwann den Stillstand, ne? Der echte Unempfindlichkeit, Gegenteil von der Psora. Ich spüre nichts mehr. Beim Tuberkularen haben wir immer noch diese Überreizung. Ne? Deshalb so dieses Bild, ne, im Endzustand vom Krebs, ja, immer noch Lust auf eine Weltreise, plant die auch, ja, wenn er noch kann, läuft er noch durch die Gänge und macht Witze mit den Krankenschwestern, ja, 2 Tage später tot. Also das tuberkulare Miasma kommt bis zum Ende nicht zur Ruhe. Das haben wir natürlich auch wieder in anderen Miasmen. Das ist ja das, was man irgendwann durchdringt, dass es nicht ein Symptom gibt für ein Miasma. Wenn man das mal wirklich in der Tiefe verstanden hat, in diesem Kern, dann versteht man, dass das die Art und Weise ist. Wir haben das ganz in der ersten Folge angesprochen, die Reaktionsmuster. Die Muster, wie wir auf das reagieren. Das heißt, die Art und Weise, wie wir manipulativ sind, die Art und Weise, wie wir uns nach außen hin darstellen, oder auch die Art und Weise der Rastlosigkeit, die macht nachher das Miasma aus. Das heißt, es ist etwas viel Tieferes als ein Name. Deshalb sind auch Krankheiten per se nicht einem Miasma zuzuordnen. Schnupfen ist per se kein Miasma. Erst die Art und Weise, wie sich der Schnupfen zeigt. Und damit kommen wir auch in der Miasmatik von der Diagnostik und medizinischen Betrachtungsweise oder der psychologischen Betrachtungsweise weg und hin zum Individualitätsgesetz, wo wir wirklich die dahinterliegende Thematik verstehen von dem Miasmen und auch aufgrund dessen verstehen, wie die Krankheit dann auch läuft. Und vielleicht auch, wenn wir das wahrscheinlich zu Genüge erklärt haben, aber wichtig ist natürlich vor allen Dingen, das Miasma zu behandeln, was aktiv ist. Das heißt, es mag schon sein, dass man diesen und diesen und diesen Anteil hat. Wenn sich die Krankheit nachher in Form von emotioneller, geistiger oder physischer Krankheit in einer anderen Art zeigt, die miasmatisch vielleicht was anderes ist, als man auf den ersten Blick dann gedacht hat, dann ist immer wichtig, die Krankheit zu behandeln, also das hoch zu bewerten in der Miasmatik, was sich auch tatsächlich zeigt. Gut, also was machen die für Sportarten? Am Anfang beginnt alles mit der Psora, das sieht man bei den tuberkularen Leuten am meisten. Das heißt, in der ganz, ganz, ganz Anfangsphase ist das kaum zu unterscheiden, weil auch dort haben wir Lust. Lust und auf das und Lust auf dies und Lust auf das. Die ersten Sachen, die man aber erkennt, wo man schon denkt, das könnte schon ein Ticken weiter sein als Psora, ist die Art und Weise, auf was sie Lust haben. Kleine Kinder, die mega Lust haben zum Rutschen, aber dann wie die Bekloppten da runterrutschen. Die Lust haben, irgendwo runterzuspringen und dann gucken, ob sie auch von 5 Meter, vom 10 Meter Brett runterspringen können. Die am Anfang Velofahren üben und dann aber schon auf dem Pumptrack versuchen, irgendwelche Sprünge zu machen. Die nicht einfach neben nur schwimmen, sondern auch schon direkt tauchen. Die nicht einfach nur Fußball spielen, sondern direkt schon da grätschen und Full-Einsatz und so. Und also von Anfang an ist dann extrem in diesem Tuberkularen mit drin. Das ist auch wieder etwas, wo man jetzt ganz pingelig durch die Miasmen durchgehen könnte und sagen könnte, ja, also bei Psora haben wir extreme Lust, beim Psychotischen haben wir extreme Blockade. Was meint er denn jetzt mit extrem? Und extrem meint eigentlich im Sinne von Hutkurven wirklich diese äußeren Grenzen, das auch auszuloten. Also wie weit kann ich gehen? Das heißt, die Hemmungslosigkeit und Angstfreiheit und diese Schmerzunempfindlichkeit, die wir beim Syphilitischen haben, die haben wir dort auch im Tuberkularen wieder ein bisschen mit drin, weil da auch eben gewisse Unempfindlichkeit auf Gefahren, kann Gefahren nicht so gut einschätzen, Draufgängertypen, wenn die Eltern sagen, ja, der rennt einfach auf die Straße, kann das syphilitisch auch sein, aber das ist bei Kindern, die das zum Beispiel berechnend machen und provozieren und genau wissen, Mama sagt, renne ich auf die Straße, er guckt hoch, lacht und rennt auf die Straße, das sind tuberkulare Sachen, das wäre bei Psora, würde das ganz anders aussehen, Die haben dann dermaßen Angst, dass sie mit der Mama irgendwie gar nicht mehr auf die Straße gehen und dann schon nicht mehr über einen Zebrastreifen trauen, wo die Mama denkt, mein Gott, was hat denn was gesagt? Ne? Also das sind am Anfang sind das feine Übergänge, und je extremer sich das Miasma zeigt, desto klarer ist es auch. Also wenn ich einen Tuberkularen habe, 10 von 10, dann erkennt das ein Blinder mit Rückstock, dass das ein tuberkularer Patient ist. Bei 2 von 10 denkt man, ja, könnte auch noch Syphilis sein. Hat sogar manchmal ein bisschen psychotische Anteile. Ach, guck, da ist auch noch bisschen Psora mit drin, das sind dann schwieriger, sich ganz klar festzulegen oft. Aber wenn man die sozusagen die Zeichen erkennt, wenn man sich in der Tiefe damit auseinandergesetzt hat, dann sieht man das relativ klar, auch dann oft in Kombination mit diesen extremen Bambuskörpern, diese Bleistiftkörper. Lang, dünn, schlank, extrem dünn, isst viel, nimmt nicht zu, schwitzt stark, nachts vor allen Dingen. Und dann schon die ersten Erkrankungen auf Drüsen, auf Knochen, auf Bänder, Muskeln, den Bewegungsapparat, die da mit dem Wachstum nicht mitkommen, die schwache Haltung und so weiter und dann die ganze Atemwegs-Lunge, Schwäche, Infektanfälligkeit, haben wir natürlich auch alles bei anderen Miasmen drin, Aber so in der Kombination ist das dann, je mehr Tuberkular da schon an dem Patienten rumgefressen hat, desto schneller erkennt man das natürlich auch und sollte das genauso wie beim syphilitischen erstmal äußerst hoch bewerten. Ne? Im Emotionalen haben wir ja den großen Leitspruch, ich weiß aber, ne? Das kann einerseits sein, wie ich das eben gesagt habe, beim Kind, ich weiß schon, ich sollte nicht auf die Straße rennen, aber es ist so geil, dass Mama sich aufregt. Immer was Destruktives damit machen, ich weiß aber, und ich mache damit nichts Destruktives, könnte auch ein anderes Miasma sein. Ne? Ich weiß, ich sollte weniger arbeiten, aber ich muss ja heute noch 13 Überstunden machen, weil man macht das so, ne? Psychose. Aber ich weiß aber, wenn das was Destruktives zur Folge hat, ne? Ich weiß, ich sollte im Moment keine Beziehung eingehen, weil mir das nicht gut tut, aber ich habe leider 3 Freunde, 2 davon sind Freundschaft plus, obwohl ich schlechter bin nach dem Sex. Ne? Also so Geschichten, wenn man so hört und denkt, meine Fresse, was ist denn, also wie kann man so intelligent und so dumm gleichzeitig sein, so, ne? Und das denken die tatsächlich auch über sich selber. Also die Intelligenz, wie wir das am Anfang so ein bisschen gezeigt haben, reicht auf diese Metaebenen. Also die verstehen auch selber, dass sie Idioten sind, machen es aber trotzdem und finden sich dann selber auch so doof, dass sie auch mit diesem Spiel, was sie am früher Kindheit mit der Mama gespielt haben, mit sich selber spielen. Also die haben auch eine Art von sich selbst provozieren. Ne, sogar. Das ist vielleicht für Leute, die das nicht haben, jetzt sehr schwer vorzustellen. Aber diese, ich ärgere mich darüber, dass ich mich geärgert habe und ärgere mich jetzt darüber, dass ich mich ärgere, dass ich mich ständig über mich selber ärgere, das sind irgendwann so tuberkulare Verstrickungen, wo die auch nicht mehr rauskommen und so eine extreme Unruhe entwickeln darüber. Also Neigung zu Extremen und das, wenn wir jetzt auf den Sport gehen, haben wir das eben auch immer. Also entweder Neigung, die Sachen extrem zu machen, na, da werden wieder einige denken, ja, das ist ja aber psychotisch oder syphilitisch oder so. Na, hier geht es darum, extrem das zu machen, auch in Schwankungen. Na? Also dann fahren die extrem Biathlon wie die Gestörten, na? Und dann hören sie plötzlich auf. Und beim Syphilitischen, die hören dann ganz auf mit Sport. Na? Beim Tuberkularen, die machen dann extrem Yoga anschließend. Und zwar nicht irgendeine Nin-Yoga oder Yoga Nidra, na? Sondern irgendwie Ashtanga-Yoga, möglichst anstrengend, möglichst brutal. Möglichst gib ihm, ne, und dann irgendwelche, ich weiß nicht was, Figuren versuchen und das selbstverständlich dann auf Instagram filmen und damit ein bisschen Kohle-Business aufbauen, das als Videos vermarkten und dann einen Online-Kurs erstellen und sobald sie das haben, hören sie mit dem Yoga wieder auf und fahren wieder jetzt Sprung, ne, machen Skisprung, was auch immer möglich ist. Ne. Parallel machen sie vielleicht auch 3-4 Sportarten miteinander. Also nicht, dass sie kotisch, ich mache nur eins. Oder ich höre auf oder fahre, ne, sondern das Wechseln, das Rastlose, schnell gelangweilt, ne, das Gefühl, okay, Basketball habe ich jetzt gesehen, jetzt mache ich Fußball, okay, Fußball ist langweilig, da muss ich mich irgendwie lang anstrengen, auch kein Bock, ne, ne, und dann aber immer extrem, dann nicht ein bisschen Velo fahren, sondern Downhill, mitspringen, ne, nicht ein bisschen Ski fahren, sondern eben Skispringen, nicht ein bisschen Fußball spielen, sondern dann gerade versuchen, in irgendein Nationalteam zu kommen. Und dann auch wie die Gestörten trainieren dafür. Ne? Rennen ständig, ne? 3-4 Mal am Tag Sport machen. Und machen dann auch alles gleichzeitig. Ne? Ernähren sich zum Beispiel aber dann komplett schlecht. Also man sieht diese Extremen auch in der Gegensätzlichkeit. Dass man denkt, ja, der Extremsportler aber raucht wie ein Schlot. Was soll das? Ne? Macht Yoga und geht da voll auf und ist dann Yoga-Lehrerin, geht aber immer zu McDonald's. Also ich meine das nicht als Bewertung, ne? Oder als die Leute können ja machen, was sie wollen. Ne? Aber das wäre tuberkular, dass man denkt, es passt überhaupt nicht zusammen. Das heißt, wenn entweder parallele Gegensätze, ne, Homöopathen, die sich selber nicht homöopathisch behandeln, sondern Schmerzmittel nehmen, wäre was Tuberkulares. Wo man merkt, ja, also entweder steht der nicht wirklich dahinter oder pff, ne, das ist so ein Geschäftsmodell oder lügt nach außen hin. Ne? Oder wir haben diese Phasenhaftigkeit. Ne? 1 Monat das, 2 Monate das, dann wieder 3 Monate das. Dann brechen sie alles ab, ne, und gehen auf Reisen, machen dann so ein Online-Business, wo man auf Reisen Geld verdient. Ziehen andere dann damit rein, ne, die armen Zuriker, denen drauf reinfallen. Ja, kein Problem, du kannst von jedem Ort der Welt arbeiten. Na, nachher stellen die Zuriker fest, dass das ein steuerliches Desaster ist, ne? Wenn man da in jedem Land irgendwie aufpassen muss und dann gibt es Doppelbesteuerungsabkommen und internationale Themen und die Tuberkulaner hätten natürlich drauf geschissen, einfach den Namen geändert und sind abgetaucht und zahlen da überhaupt nichts. Ne? Wenn die Zuriker natürlich dann sofort erwischt werden. So, ne? Also Beim Tuberkularen haben wir immer diese destruktive Teile mit drin, dass die dann kein stetes Leben haben. Und deshalb kommt auch da oft her der Satz, den ich oft auch bei den Studenten immer wieder mitgebe. Ich weiß nicht genau, ob der auch von Dr. Hughes kommt oder woher ich den habe, aber die machen bis 30, 40 im Leben, schaffen die das, was andere in 100 Jahren schaffen oder in 200 Jahren, aber die nippeln dann halt auch ab. Also die sind dann dermaßen ausgebrannt, dass die ab 40 halt auch nichts mehr können. Oder dann nur noch mit hohen Zinsen, ne? Mit schweren Lungenschäden, einem Krebs so halb überlebt, ne? Also, und danach komplett ausgebrannt. Also wenn die einen Burnout haben, die erholen sich nie wieder davon, zum Beispiel. Ne? Das heißt, wir haben dort auch die ganzen Extremsportler, also irgendwelche komischen Fallschirmspringer-Sachen und nicht einfach das Normale, ne? Sondern muss immer irgendwas Verrücktes mit dran sein. Ich muss das noch filmen oder muss dann zu 8 darunter springen und keine Ahnung. Ne? Oder irgendwelche Leute, wenn man das manchmal sieht, diese gefährlichen Sachen, ne? Irgendwie diese, wenn die auf den Dächern rumtonen oder wenn die da irgendwie 30 Meter in irgendeinen Canyon springen. So, ne, gefährliche Sportarten machen, Free Climbing, ne, irgendwelche Häuserwände hoch machen, obwohl sie nicht gesichert sind. Ne, das kann auch immer syphilitisch sein oder wenn ich mich da extrem fixiert drauf habe, psychotisch, ne, ich muss auf jeden Wolkenkratzer raufsteigen und das ungesichert, dann kann das auch eine Psychose sein. Ne, aber wenn der dann wechselt und plötzlich macht er dann ja, vielleicht was anderes, hat jetzt einen Bauernhof, wo er jetzt Schafe hütet, ne, so, das ist dann eben das tuberkulare Leben, wo man das manchmal auch erst in der Long Run erkennt. Ne? Oder wenn man ein bisschen noch in die anderen Bereiche schaut, okay, wie läuft es in der Beziehung? Na, ich bin seit 35 Jahren verheiratet und klettere auf jeden Hochhaus ungesichert, was ich kann. Ne? Ist das eher ein psychotisches Leben? Auch wenn der um die Welt reist, ne? Das gehört dann zur Teil der Fixation. Wenn der andere dann auch da wechselt und hier wechselt und da wechselt. Ne? Also vor allen Dingen, glaube ich, sehr, sehr viele tuberkulare Leute findet man in den künstlerischen Musikbranchen. Auch wenn da natürlich auch sehr viele Psychotiker unterwegs sind, da machen immer das Gleiche, spielen immer dieselben Songs, ne? Kein weiteres Album rausgebracht, touren immer noch mit dem ersten Album durch die Welt, weil das erfolgreich war, mehr muss nicht. Aber Tuberkulare, die dann auch zum Beispiel den Sound immer wieder neu erfinden oder irgendwelche schrägen, auffälligen Bühnenbilder brauchen oder dann eben keine Ahnung, welche astronautischen Parabelflüge machen müssen, um dann Aufmerksamkeit zu kriegen oder den nächsten Kick oder sich mit was weiß ich zu dröhnen und dann aber später irgendein Buch darüber schreiben und andere Leute versuchen zu retten von den Drogen oder so. Also immer, was man merkt, okay, die schletzen von einem Extrem ins andere. Und oft, wenn man dann irgendwie Hintergründe über diese Leute hört, dann hört man destruktive Verhaltensweisen, ne? Destruktiver Umgang mit der Crew, destruktiver Umgang mit Verhalten, mit den Fans, ne? Irgendwelche destruktiven Orgien oder man hört es in den Texten oder was auch immer. Ne? Gut, wir sind abgekommen vom Sport irgendwie bei diesen beiden Folgen. Syphilis ist auch schon, bin ich so weit weg gewesen. Aber ich denke, so ist das nachher auch noch klarer. Ne? Und dann kann man sich die Sportarten zusammenreimen. Also zum Beispiel nicht einfach schwimmen, sondern ich muss dann über den Ärmelkanal schwimmen. Ne? Nicht einfach segeln, ne? Sondern ich muss über den Atlantik segeln. Nee, nicht einfach Flugzeug fliegen, sondern ich muss einmal um die Welt fliegen als Schnellster. Ne? Nicht einfach ein bisschen Rennen fahren, sondern ich muss irgendeine Wüstenrennfahrsache machen. Ne? Nicht einfach Rennen fahren, sondern ich muss das schnellste Rennen mit dem schnellsten fahren, was gefährlich ist. Also auch da gern gefährlich, gern Extremsportarten, gern so, ne, diese Bungee-Jumpen, diese Art von Kicks, die es dann braucht. Möglichst tief tauchen. So, ne? Also irgendwo, ne, oder irgendwo tauchen, wo dann gefährliche Tiere sind. Ne, und irgendwelche Safaris machen, wo gefährliche Tiere sind. Also ne, irgendwie eine Art von Sport, Bewegung muss es beinhalten, Wechsel und wo ich Abwechslung habe, entweder im Beruf selber oder nachher im Leben selber. Deshalb ist Homöopathie zum Beispiel auch ein sehr tuberkularen Beruf. Ne? Wir haben diese Wechselhaftigkeiten im Alltag, mit den Möglichkeiten und so weiter, wenn man in Berufe gehen würde, ist vielleicht nicht der tuberkularste Beruf von allen. Es hat auch viel psychotische Anteile. Die auch sehr viele Psychotiker, die Homöopathie praktizieren, aber sehr, sehr viele Leute, gerade wenn man die kennenlernt, so im 1:1 sieht man, das sind sehr viel tuberkulare und karzinogene Leute, die, die diese Beruf praktizieren. Die Tuberkularen rauchen sich aber relativ schnell auf und sind dann oft auch wegen dem restlichen Leben, das sie führen, nicht in der Lage, konstant diese Praxis auch aufrechtzuerhalten oder sterben dann früh. Also das ist auch immer, wenn man die am Anfang hört, sind das geniale Köpfe. Ne? Wenn man die als Student in der Schule mit hat, sind das mühsame Leute, ne? Weil die alles 3 Tage schon vorher verstanden haben, bevor du es überhaupt gehört hast. Aber man hört dann zum Beispiel auch von denen nach 2, 3 Jahren nichts mehr, weil krank, gewechselt, wieder was anderes gemacht. Aber grundsätzlich finden sie in der Homöopathie mit dieser großen Herausforderung, Abwechslung, extrem. Und auch ist es ein rebellischer Beruf, ne? Gegen irgendwas zu sein, ist ja auch ja tuberkular. Ne? Wenn ich sage, geh nach A, geht er nach B. Ne? Also wenn ich sage, mach Schulmedizin, geht er zum Homöopathen. Und das sind auch die Patienten, ne? Die dann 2, 3 Mal extrem kommen. Ne? Man hat mega den Fortschritt und dann plötzlich brechen sie die Behandlung ab und machen was ganz was anderes. Also diese Konstanz, ne? Das merkt man auch, wenn man die betreut, dass die immer wieder Mittelwechsel erzwingen. Ne? Nicht unbedingt jetzt aktiv, ne, dadurch, dass sie einen jetzt manipulieren, ne, wobei sie das auch probieren, also sie versuchen durch Manipulation, durch zum Beispiel Übertreibung der eigenen Symptome, versuchen sie auch den Homöopathen dazu zu bringen, das Mittel zu wechseln, ein neues auszuprobieren, oder die lesen dann selber und bringen dann hier, na, ich habe gehört, der eine, der setzt jetzt immer dieses Mittel XY ein, das würde doch auch noch auf mich passen, und dann kommt der arme psychotische Therapeut total durcheinander oder unter Druck und denkt, ach ja, stimmt, vielleicht sollte ich das mal ausprobieren. Bis man irgendwann nach Jahren checkt, okay, der Patient ist einfach hochtuberkular. Ne? Und das ist nicht nur aktiv, ne, das gibt es auch, sondern auch der Körper. Ne? Also das sind so Fälle, wo man mit der Zeit denkt, was ist denn mit diesem Fall? Ne? Der kommt mit 3 Problemen, ich löse 2, jetzt hat er 5 neue. Man denkt, hey, wo kommen denn jetzt diese 5 Probleme her? Ne? Dann heilt man davon wieder 4, dann kriegt er 6 neue. Man denkt, hä? Dann gibt man nochmal ein Mittel, das ist gut. Plötzlich macht er eine komplett andere Krankheit. Denkt, was ist denn jetzt passiert? Ne? Oder dass die jetzt so ein Leben führen, ob passiv oder aktiv, das ist manchmal auch nicht selbst gewählt. Ne? Man darf den Ort das nicht unterstellen, dass die das mit Absicht machen. Keins der Miasmen macht das in dem Sinne wirklich mit Absicht. Beim Tuberkularen ist das am schwersten zu verstehen, weil die ja so intelligent sind. Und man denkt ja, also der muss das doch kapieren. Der muss doch wissen, dass man sich nicht mit so Leuten einlässt. Aber das ist genau ja das, was an dem Miasmen so spannend ist, dass das ja ein unterschwelliger Muster ist, was oft, wo die sich ja in diesen Metaebenen verstricken und selber wissen, mein Gott, wieso lasse ich mich schon wieder auf diesen Typen ein, und dann eigentlich mit diesem Loop beschäftigt sind. Also die können sich aus diesen Beziehungen dann gar nicht mehr befreien oder aus diesen Sportarten oder aus diesen Berufen, weil sie beschäftigt sind mit sich selber fertig machen. So. Deswegen gelingt das nicht. Ne? Die Intelligenz führt da nicht zu intelligenten Handlungen. Dr. Duss hat immer gesagt, die Intelligenz bei Psora und vor allen Dingen nachher beim Tuberkularen, dort fehlt die Weisheit, die Anwendung im Alltag, das praktische Übersetzen, dass das etwas bringt, ne? Das fehlt. Gut, ich bin schon wieder abgeschwiffen, aber das gehört auch zum Tuberkularen dazu. Ich bin voll drin. Ne? ja, weiß nicht mehr, wo ich war. Was wollte ich sagen? Ich mache mal kurz Pause, vielleicht finde ich es wieder. Ah ja, ich habe es wieder gefunden. Also, oder der Körper macht diese Symptome von sich aus. Also, ne, deswegen ist das so, dass wir das immer wieder haben, dass diese Fälle auch Mittelwechsel erzwingen, und irgendwann versteht man, okay, bei dem einen Fall kann ich 9 Monate warten, da kann ich mit LM1 über Jahre bleiben, das wird gut funktionieren, das ist ein psychotisches Muster, ne, oder ein syphilitisches Muster, wo ich lange mit einem Mittel immer wieder auch bleiben muss und kann. Ne, wenn ich bei psorischen und tuberkularen Fällen auch immer wieder gezwungen werde, durch die Intensität der Krankheit Mittel zu wiederholen, Mittel zu wechseln, neue Aspekte anzuschauen, ne, und irgendwann über die Miasmatik auch zu verstehen, okay, das werde ich nicht heilen, indem ich den heute Brionia gebe, morgen Apis und übermorgen Arnica und dann auf Baptisia wechsle, dann auf Pyrogen gehe und nachher Bambusa gebe und dann mit Aurum Muriaticum Natronatum arbeite und dann wieder ein Sephilinum gebe. Das wird diesem Fall null helfen. Das mag sein, dass das in der Momentaufnahme das ähnlichste Mittel ist, bis ich verstehe, ja, der wechselt sowieso alle 2 Tage. Das heißt, ich darf immer bei solchen Fällen auf die Wechselhaftigkeit im Kern arbeiten. Sonst bin ich dabei, eigentlich alle 2 Tage neues Mittel geben zu müssen, weil der Patient scheinbar auch magisch Krisen anzieht, die dann auch schwere Körpersymptome nach sich ziehen, wo man denkt, ja toll, jetzt hat er wieder so stark Migräne, jetzt muss ich ja wieder Kaliumfosfat geben oder Gelsemium oder ich weiß nicht was. Ne? Und wenn man das mal durchdrungen hat, dann versteht man auch, okay, damit würde ich ihm gar nicht helfen. Ne? Das heißt auch hier, gerade explizit beim tuberkularen Miasma, ist die Miasmatik eine sehr, sehr essentielle Bereicherung für diese Fälle. Problem ist, sobald es dem Patienten einigermaßen besser geht, also sobald man dieses tuberkulare Miasma etwas beruhigt hat, kommt er nicht mehr. Und dadurch kommt der dann auch erst wieder, wenn er 17 neue Probleme hat, weil er denkt, okay, gut, ich habe jetzt noch probiert mit Ceres-Tropfen und ich weiß nicht was, und war jetzt dann doch nochmal beim Arzt und habe mir ein bisschen Antibiotika und Schmerzmittel reingeballert, aber unterm Strich hat mir dann der Homöopath doch am meisten geholfen. Dann versucht man den Faden seiner tuberkularen Behandlung wieder aufzunehmen. Der hat aber inzwischen so viele weiter fortgeschrittene Probleme gehabt, dass man merkt, oh Gott, Mist, das alte Mittel, was ihm geholfen hat, da passt nicht mehr. Dann als, so wie ich dann arbeite, denke ich, ach komm, gibst du das trotzdem nochmal, vielleicht hast du ja Glück, dann gibst du das, passiert nichts. Und dann merkst du, ach Gott, jetzt diese haben wir das Dreivierteljahr verloren, jetzt musst du doch wieder wechseln, suchst ein anderes tuberkulares Mittel und dann manchmal beginnt die ganze Desaster von vorne, bis du diese ganze Wechselhaftigkeit, Widersprüchlichkeit und diese Extreme wieder so weit beruhigt hast, dass du überhaupt wieder siehst, wo der Kern ist. Ne? Und eben, das haben wir jetzt in der Miasmenreihe wenig beleuchtet, die Miasmen heilen ja Richtung Psora, das heißt tuberkulare, psychotische und syphilitische Beschwerden werden psorisch und in der Psora ist der Tuberkulare mit seinem, also Tendenz zu tuberkularem Miasma natürlich immer gefährdet, immer gefährdet, dass das dann wieder ausartet und er dann doch wieder denkt, jetzt habe ich aber wieder richtig Lust auf Bungee-Jumpen, setze dafür beliebige andere destruktive Sportart im Leben ein, wo er sich dann wieder verletzt, wo er dann wieder über die Grenzen geht, wo er dann bla 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 und so weiter macht. Gut, wir sind ja am Ende der Miasmenreihe, so werde ich mich noch irgendwie ordentlich verabschieden und nicht einfach ist es vorbei. Ne? Jetzt dann noch eine Folge zu machen, um nochmal alles zusammenzufassen, schien mir etwas überstrapaziert jetzt, dieser Miasmen-Serie. Deshalb werde ich mich jetzt hier in dem verabschieden, das heißt die Leute, die das nicht bis zu Ende gehört haben, werden sozusagen den abschließenden Teil der Miasmen nicht hören. Die werden dann genau das denken, okay, es endet mit tuberkularem Miasma und dann kommt jetzt ein Frauenthema, also was geht? Gibt es da irgendeine Struktur in diesem Podcast? Nee. Aber das ist ja vielleicht nach fast 500 Folgen den Leuten auch langsam aufgefallen, dass das nicht gibt, sondern ein psychischer Chaoshaufen ist. Deswegen hoffe ich jetzt, dass euch die Miasmen-Vertiefung nach den 2-3 Jahren, wo wir das nicht gemacht haben, mal wieder gefallen hat. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich rede unglaublich gern darüber und finde das auch ein wahnsinnig gutes Tool. Das habe ich, glaube ich, in allen Folgen irgendwann mal erwähnt. So muss ich das auch nicht nochmal machen. So danke ich euch, dass ihr mit mir so ein bisschen da reingenördet seid. Wünsche euch viel Spaß, auch vielleicht bei den alten Folgen. Wenn ihr jetzt nur die gehört habt, hört doch gerne auf die alten Miasmen-Folgen rein, ne? Auch diese praktischen Sachen, Miasmen auf der Arbeit haben wir gemacht und Miasmen in der Pandemie, die sind sicher auch immer noch gut, bin ich sicher. Oder auch dann die Interviews mit Frau Hughes oder Stefan Bauer über die Miasmen, das sind gute Folgen, die zeitlos sind, die man immer mal wieder hören kann, hört da auch gerne noch rein. Ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dem Frauen-Podcast, also Frauen reden über Frauenthemen mit mir, was ein bisschen ein Problem ist, weil ich keine Frau bin. Ja. Aber dafür extra eine neue Moderation zu engagieren, vielleicht auch blöd. Nein, sehr gig. Also da werde ich versuchen, mich möglichst zurückzuhalten oder dann versuchen, vernünftige Fragen zu stellen, wie ich es oft probiere in den verschiedenen Sachen und da nicht zu viel Mansplaining zu machen. Und wünsche euch dabei ganz, ganz viel Freude, auch mit den Gästinnen, den vielen, die keine Homöopathinnen sind. Das wäre auch sehr gut. Und bin da ganz gespannt, welche, sag ich mal, außer Bubble-Erkenntnisse sie uns für uns dann wieder parat stellen werden. Alles Gute, bis bald, bleibt gesund und